NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Sie dienten eben einem kriminellen Terrorregime und sie haben einen Eid geschworen auf einen Verbrecher. Das will einfach nicht in die Köpfe rein.
Der Historiker Bernd Ulrich redet Klartext, wenn es um eine bestimmte Mentalität geht, die die Hitlerzeit schönredet und sich der eigenen Verantwortung nicht stellen will. Eine solche Mentalität hat er über viele Jahre beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge beobachtet, der vor 100 Jahren gegründet wurde. Inzwischen aber hat sich beim Volksbund vieles verändert. Über diese sehr positiven Entwicklungen berichten wir heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem schauen wir zurück auf eine ungewöhnliche Episode am Anfang des Zweiten Weltkriegs, auf die Versenkung eines deutschen Kriegsschiffes durch dessen eigenen Kapitän. Über diesen Mann, Hans Langsdorff, den Kapitän der Graf Spee, erscheint in den nächsten Tagen eine interessante Biografie. Zuerst aber ein Blick nach Spanien. Dieses Land hat, könnte man sagen, ein historisches Jahr erlebt. Zumindest gab es im Herbst eine bemerkenswerte Zäsur. Etwa 4 Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur wurden, gegen den Willen seiner Familie, die Gebeine von Francisco Franco umgebettet. Bislang war der Diktator im sogenannten Tal der Gefallenen bestattet, überragt von einem riesigen Kreuz. Nun liegt er auf einem Friedhof in der Nähe von Madrid. Jetzt, gegen Ende des Jahres, möchte ich mit unserem Korrespondenten in Spanien, Marc Dugge, Bilanz ziehen. Ist das alles so abgelaufen, wie die Regierung von Pedro Sánchez, dem sozialistischen Premier, das wollte?
Also ich denke, das ist so abgelaufen, wie er das wollte. Er wollte ja diese Umbettung so schnell wie möglich haben. Eigentlich schon im vergangenen Jahr, in 2018, als er im Sommer durch ein Misstrauensvotum an die Macht kam. Damals hat er versprochen, das so schnell wie möglich durchziehen zu wollen, diese Umbettung. Aber das hat sich dann doch noch ziemlich hingezogen, auch wegen eines langen Rechtsstreits mit der Familie Franco. Irgendwann war dann tatsächlich eine Rechtssicherheit da. Und so wollte er das jetzt so schnell wie möglich machen, möglichst noch vor den Wahlen in Spanien Anfang November. Denn man wusste ja nicht, wer kommt danach an die Macht. Hat diese Regierung dann auch ein Interesse, das noch überhaupt anzufassen, dieses Thema? Oder besteht ja die Gefahr, dass sie es wieder verschleppt? Also es war ein kleiner Moment, der es möglich gemacht hat, ein Window of Opportunity sozusagen. Und da ist er durchgegangen.
Manche werden jetzt vielleicht sagen, diese Umbettung Frankos, das ist eigentlich reine Symbolik. Wo der Mann begraben liegt, ist doch eigentlich nicht so wichtig. Oder ist das doch von Bedeutung?
Also ich denke schon, dass es ein Schritt ist für das Land. Man wagt sich ja so ein bisschen an die Geister der Vergangenheit heran. Aber die Zukunft dieses Tal der Gefallenen ist weiterhin unklar. Man weiß nicht, was damit geschehen wird, ob jetzt tatsächlich dieses Tal zu einem Dokumentationszentrum, zu einem Ort des Gedenkens umgewandelt werden wird. Das ist alles noch völlig offen.
Dort liegen ja auch nicht allein Kämpfer der Faschisten, die damals gefallen sind, sondern auch von der anderen republikanischen Seite Menschen.
Ganz genau, da liegen also Zehntausende von Soldaten oder deren Gebeine aus dem Bürgerkrieg, überwiegend Soldaten der Franco-Truppen, die dort begraben sind, aber auch aus der republikanischen Fraktion. Und insofern macht das Thema wahnsinnig kompliziert, sich daran zu wagen.
Spanien hat ja so in den Jahren um 1980 einen vergleichsweise milden Übergang von der Diktatur zur Demokratie hinbekommen. Sicher ein Glück in vieler Hinsicht. Ist es in anderer Hinsicht eventuell auch ein Problem?
Naja, damals hat man ja tatsächlich gesagt, wir wagen uns jetzt nicht an diese Zeit heran. Man hat ein ewiges Aufrechnen befürchtet, wenn man jetzt sozusagen diese Zeit der Diktatur zwischen 1939 und 1975 juristisch aufarbeitet, wenn man auch den Bürgerkrieg aufarbeitet. Denn es hat ja auch auf Seiten der Linken, also der Republikaner in Spanien, viele, viele Morde, viele Verbrechen gegeben. Und da hat sich so keiner rangewagt. Man hat gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen. Zumindest vorerst, denn sonst kommen wir hier nicht in die Gänge. Wir müssen sehen, dass wir schnell ein demokratisches System etablieren und dass wir in die Europäische Union kommen. Das war das große Ziel damals. Der Preis dafür war eben, dass man tatsächlich diese Zeit hat ruhen lassen, dass man sich nicht mit einer Aufarbeitung beschäftigt hat. Und das rächt sich gewissermaßen immer mal wieder.
Aber dann könnte man ja sagen, man hat versucht, einen Schlussstrich zu ziehen, wie Sie sagen, aber die Fragen, die man da versucht hat, unter den Teppich zu kehren, wenn man so will, die tauchen wieder auf.
Die tauchen wieder auf, die tauchen zum Beispiel auf, wenn die katalanischen Separatisten der spanischen Regierung oder überhaupt Madrid im Allgemeinen vorwerfen, immer noch ein Hort der Frankisten zu sein. Spanien sei immer noch von frankistischen Kräften regiert und dem kann man natürlich schlecht entgegentreten, wenn man sich nie wirklich mit diesen Kräften und mit diesen Vorwürfen auseinandergesetzt hat. Natürlich sind heute keine Frankisten mehr an der Macht, das ist ja völlig klar, das ist ja schon sehr, sehr lange her, das war 1975, als die Franco-Diktatur zu Ende ging. Aber klar gab es natürlich zunächst mal eine gewisse Kontinuität. Da gab es Menschen in Amt und Würden, die schon in der Franco-Zeit an den Schalthebeln der Macht saßen, die immer noch da sind oder noch lange da waren. Dass Spanien aber natürlich einen langen Weg in Richtung Demokratie genommen hat seit 1975, das wollen diese Kritiker nicht wissen. Und das macht natürlich so eine mangelnde Aufarbeitung dieser Zeit, macht einen Staat da auch angreifbar.
Das heißt, das Bild ist doch sehr anders als in Deutschland mit unserer berühmten Vergangenheitsbewältigung.
Ja, das ist einfach komplett anders, aber die Voraussetzungen sind ja auch anders. Man darf nicht vergessen, Spanien hat einen Bürgerkrieg erlebt. Das ist nochmal was anderes als die Nazi-Herrschaft, die wir hier in Deutschland gehabt haben. In Westdeutschland gab es eine Aufarbeitung, ja auch vor allem animiert, zum Beispiel damals durch den Auschwitz-Prozess oder die Eichmann-Verhaftung. Die Studentenbewegung ist damals auf die Straße gegangen, hat eine Auseinandersetzung mit den Eltern eingefordert. Und bald gab es dann eigentlich einen recht breiten Konsens, wie man auf dieses Kapitel der deutschen Geschichte schaut. In Spanien ist es nicht so. Zum einen war dieser Übergang eher sanft. Der Diktator in Spanien ist im Bett gestorben und hat sich nicht umgebracht wie in Deutschland. Und all das hat dazu geführt, dass dieses Thema Aufarbeitung stachelig ist.
Ein Unterschied ist ja vielleicht auch neben vielen anderen, dass es in Deutschland so ist, dass damals in den 30er Jahren die traurige Wahrheit eben doch war, dass zumindest am Ende der 30er Jahre wohl die überwältigende Mehrheit der Deutschen für Hitler war. Mhm. Während Spanien, das ist ja im Prinzip der gleiche Zeitraum, 30er Jahre auch, doch letztlich ein tief gespaltenes Land geblieben ist, wenn ich das recht sehe. Zumindest war die Linke, die politische Linke in Spanien nach meinem Eindruck viel stärker als in Deutschland.
Absolut. Und diese Spaltung, die hat im Prinzip auch fortgedauert, sagen viele ja in Spanien. Also dass wir eigentlich immer wieder mit zwei Spanien zu tun haben. Einem eher linken, tendenziell anarchistischen Spanien und einem rechten, konservativen, kirchentreuen Spanien. Diese Grenzen verwischen natürlich so im Laufe der Zeit. Aber diese Polarisierung, die wir in den 30er Jahren hatten, die hat noch lange auch die spanische Politik geprägt. Und ich würde behaupten, sie prägt sie eigentlich bis heute.
Man hat am Tag der Umbettung Francos Bilder von Demonstranten gesehen, die den faschistischen Gruß gezeigt haben. Bei der jüngsten Parlamentswahl hat auch eine extrem rechte Partei stark abgeschnitten. Wie stark ist diese extreme Rechte in Spanien?
Also ich glaube, da muss man differenzieren. Das sind zum einen eben die von Ihnen angesprochenen Frankisten, die den Gruß gezeigt haben und die sich auch zu Wort gemeldet haben jetzt rund um diese Debatte um die Umbettung. Das sind für mein Empfinden nicht mehr sehr viele, die wirklich auf die Straße gehen und eine Rückkehr der Franco-Zeit fordern. Aber die extreme Rechte hat deutlich zugelegt. Das ist wohl wahr. Sie sitzt mittlerweile mit 52 Sitzen im Parlament, ist die drittstärkste Kraft in Spanien geworden. Das ist eine Partei, die Partei Vox, die vor allen Dingen auf die Einheit Spaniens setzt, die vor allen Dingen durch diesen Katalonien-Konflikt sehr stark geworden ist. Es ist eine Partei, wo ich sagen würde, bei denen könnten viele Parteimitglieder genauso gut in der Partido Popular, in der konservativen Partei sitzen, aber das sind im Prinzip die Hardliner, die noch ein entschiedeneres Vorgehen mit den Separatisten fordern.
Aber nicht direkt Frankisten.
Nicht direkt Frankisten, ja. Die gibt es natürlich auch in der Partei Vox, da darf man sich keine Illusionen machen, aber ich glaube, das ist eher eine Minderheit. Viele Menschen sind der Meinung, auf Spanien wieder stolz sein zu wollen und sie verteidigen die Einheit des Landes und wollen eine harte Kante gegen die Separatisten in Katalonien. Wir haben ja gerade in diesem Jahr auch wieder gesehen, wie stark sich dieser Konflikt wieder gezeigt hat. Wir erinnern uns an brennende Barrikaden beispielsweise in Barcelona oder an anderen Orten in Katalonien nach der Verkündung der Urteile im Katalanenprozess in diesem Herbst. Also das hat natürlich viele Menschen mobilisiert und ich denke, davon hat Vox profitiert.
Wenn Sie vorausschauen, wie schätzen Sie das ein? Kann die spanische Gesellschaft einigermaßen ihren Frieden finden in diesen Fragen?
Also Interessanterweise hat ja diese Franco-Umbettung eben nicht diesen überparteilichen Charakter gehabt, den so eine Veranstaltung eigentlich verdienen sollte, sollte man meinen. Man könnte sich ja denken, da sitzen sich jetzt die Demokraten zusammen nach 40 Jahren und sind sich einig, dass diese Etappe jetzt mal abgeschlossen sein soll. Das ist nicht passiert, es bleibt polarisiert. Was muss passieren? Schwer zu sagen. Ich glaube, Spanien muss seinen Weg finden, mit dieser Zeit umzugehen. Ich glaube, dass jetzt das Tal der Gefallenen, der Umgang mit diesem Ort, eine Chance bietet, sich damit auseinanderzusetzen. Möglicherweise doch tatsächlich mit gemeinsamer Anstrengung ein Dokumentationszentrum zu errichten und eine Historikerkommission einzusetzen. Ich glaube, es wäre gut, einen erwachsenen, transparenten Umgang mit der Vergangenheit zu finden. Denn das würde eben auch jene entkräften, die behaupten, dass Spanien immer noch ein frankistisch geprägtes Land sei. Und da könnte man zeigen, wir stellen uns dem, wir stellen uns unserer Vergangenheit. Aber ich denke, das liegt in den Händen der Spanier, das selbst zu entscheiden.
Marc Dugge, ARD-Korrespondent in Madrid, über die Aufarbeitung der Franco-Diktatur in Spanien. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es war vor 80 Jahren, im Dezember 1939, in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs, da gab es in der Mündung des Rio de la Plata vor der Küste von Uruguay mehrere gewaltige Detonationen. Das deutsche Kriegsschiff Admiral Graf Spee wurde versenkt und das auf Befehl des eigenen Kapitäns Hans Langsdorff. Die mehr als 1000 Mann Besatzung waren zu diesem Zeitpunkt schon in Sicherheit. Langsdorff hatte die Männer in einer Geheimaktion ausschiffen lassen. Hintergrund der Aktion? Das Schiff war ohnehin schwer beschädigt, deswegen wollte Langsdorff nicht noch in einen aussichtslosen Kampf gegen englische Verbände gehen und stattdessen seine Besatzung retten. Er selbst nahm sich 2 Tage später das Leben. Am Montag erscheint erstmals eine ausführliche Biografie dieses ungewöhnlichen Kapitäns. Per Axel Kröske stellt sie vor.
Meine Kameraden, nach restloser Arbeit eine Feierstunde, der Umschau auch für ein ganzes Volk.
Jetzt ziemlich schnell sogar die ersten 5 Zentimeter, Achtung.
Der Wiedergeburt einer durch den genialen Führer zu neuem Leben erweckten Nation, deren festesten und zuverlässigsten Trägern die Reichsmarine mit Stolz gerechnet hat.
1936 läuft die Graf Spee in Wilhelmshaven vom Stapel. Schon 3 Jahre später wird sie auf den Grund vor Südamerika sinken. Für den 45-jährigen Kapitän zur See Hans Langsdorff der Endpunkt eines bis dahin makellosen Aufstiegs. Über den Kontakt mit Langsdorffs Tochter konnte der Autor der umfassenden Biografie, der Marinehistoriker und ehemalige Seeoffizier Hans-Joachim Karg, zahlreiche Briefe einsehen. Sie dokumentieren schon beim Eintritt des 18-Jährigen in die Kaiserliche Marine in Flensburg im Jahr 1912, wie ein ehrgeiziger junger Mensch Erfolge sucht und Verantwortung übernehmen will. Erst mit der Skagerrak-Schlacht im Ersten Weltkrieg kommt es zum lang ersehnten ersten Kampf. Ansonsten führt Langsdorff Minensuchboote. Sinnlose Verluste zu vermeiden, diese Haltung sieht Karg bei Langsdorff schon in einer Schlüsselsituation zum Ende des Ersten Weltkriegs, kurz vor der Novemberrevolution.
Als es zu einer möglicherweise Schießerei gekommen wäre zwischen seiner Minensuchbootsbesatzung und aufständischen Matrosen des Arbeiter- und Soldatenrates in Bremerhaven.
Langsdorff kooperiert, steht der neuen Demokratie sogar offen gegenüber.
Ja, das ist ja das besonders Interessante an dem jungen Langsdorff, dass er sich nicht nur vielleicht widerwillig den neuen politischen Verhältnissen und Strukturen angepasst hat. Nein, er war ein früher Bürger in Uniform. Er besuchte politische Veranstaltungen, meldete sich auch dort zu Wort. Das Alte ist zu Ende gegangen. Wir müssen aber versuchen, neue, stabile staatliche Strukturen aufzubauen.
Karg entdeckte allerdings auch einzelne Briefpassagen, die Langsdorffs Abneigung gegenüber Juden dokumentieren. Eine historische Dimension bekommt Langsdorffs Werdegang, als er in den Krisenjahren nach 1929 im Berliner Reichswehrministerium arbeitet. Auch als Adjutant des letzten Reichskanzlers der Weimarer Republik, Kurt von Schleicher. Über die genauen Vorgänge im Schaltzentrum der Macht verrät Langsdorff in den familiären Briefen nichts. Doch deutlich wird, dass er mit seinem Vorgesetzten politisch auf einer Linie liegt. Schleicher drängt darauf, einen Teil der Nazis einzubinden. Und auch Langsdorff empfiehlt seiner Frau, aus taktischen Gründen Hitler zu wählen.
Ich bitte wirklich darum zu sehen, wir sind hier vor 33. Er unterscheidet, das haben, glaube ich, damals viele gemacht und sie haben sich damit selbst belogen. Er unterscheidet zwischen Hitler als dem möglichen politischen Führer, der wieder Ordnung ins Land bringen kann, und der pöbelhaften Bewegung seiner Partei.
1934 wird Schleicher von den Nazis ermordet. Was Langsdorff jetzt empfindet, bleibt im Dunkeln. Er kann aber seine Karriere fortsetzen, orientiert sich zur Flotte nach Kiel, wo er 1939 das Panzerschiff Admiral Graf Spee übernimmt. Der Auftrag zu Kriegsbeginn lautet, englische Handelsschiffe im Südatlantik zu versenken. Es werden 9 Frachter in 9 Wochen. Deren Besatzungen werden vorher regelkonform an Bord genommen. Niemand kommt zu Tode. Langsdorff freundet sich sogar mit einem englischen Kapitän etwas an. Dann aber besiegelt er mit der eigenmächtigen Entscheidung, einen britischen Kriegsschiffverband anzugreifen, das Ende der Graf Spee.
Einige englische Autoren sprechen sogar von Ungehorsam. Diese Vokabel nehme ich ausdrücklich nicht auf. Einmal stand Langsdorff wohl zunehmend unter dem Einfluss seiner jungen Offiziere, die ihm immer wieder gesagt haben, Herr Kapitän, wir sind es leid. Wir möchten auch noch einmal kämpfen, bevor es wieder zurückgeht.
Ist es ein Angriff aus Karrieregründen? Auch für Langsdorff? Es läuft nicht so wie geplant. Das deutsche Kriegsschiff wird schwer getroffen. Es muss schnellstens einen Hafen anlaufen. Im Süden liegt Argentinien. Doch Langsdorff entscheidet sich für den kürzeren Weg ins englandfreundliche Uruguay. Warum? Biografieautor Karg rekonstruiert, dass Langsdorff während der Schlacht eine kurze Phase der Ohnmacht hatte und danach eventuell anders entschieden haben könnte als sonst.
Die Berichte beschreiben, dass er von diesem Moment an fahrig war und unkonzentriert das Gefecht geführt hat.
Die 32 Toten und 50 Verletzten mögen auf ihn Eindruck gemacht haben. Im argentinischen Buenos Aires wäre zudem das Wasser zu flach gewesen, aber es hätte noch weitere Häfen gegeben. Möglicherweise war der Grund aber ein ganz profaner.
Denn Langsdorff wusste nicht, dass Uruguay und die Hauptstadt Montevideo unter ganz starkem britischem Einfluss stand, sondern hat gedacht, die sind wie alle in Südamerika sehr deutschfreundlich und die werden mir helfen und ich kann dort mein Schiff reparieren. Er hat selber einen Tag später gesagt, ich bin in die Mausefalle geraten und werde hier kaum wieder rauskommen.
Die Optionen in Montevideo, Aufgabe oder Ausbruch mit Kampf und vermeintlich heldenhaftem Tod. Langsdorff hat keine offizielle Weisung hierzu, weiß aber, wo die Erwartungen in Berlin liegen. Er entscheidet sich trotzdem für das Leben der Mannschaft und erschießt sich selbst, 2 Tage später, auf einer Reichskriegsflagge in Buenos Aires. Wollte er damit zeigen, dass er den Tod nicht gefürchtet hätte und weiterhin zur Marine stand? Hat er Angst vor Konsequenzen? Fest steht, seine Karriere wäre durch die Selbstversenkung der Graf Spee beendet worden. Auch der Kieler Marinehistoriker Dieter Hartwig hält Hans-Joachim Kargs Buch für überfällig. Zu lange sei der Name Langsdorff in der Marine aus seiner Sicht totgeschwiegen worden.
Also sie hatten ja immer versteckt. Also es ging immer nur um das Schiff. Aber um den Mann, um seinen Werdegang, um sein Schicksal, um die Rettung der Besatzung, warum er Montevideo eingelaufen ist, das war eigentlich kaum je das richtige Thema. Also in der Gedenktafel im Marineehrenmal von 1954, da wird Langsdorff mit als im Gefecht gefallen aufgeführt.
Heute immerhin gehöre Langsdorffs Geschichte zum Unterrichtsinhalt für angehende Offiziersanwärter, sagt der Kommandeur der Marineschule Flensburg, Wilhelm Tobias Abri.
Von all dem, was wir auch historisch wissen, muss man sicherlich sagen, dass es in seiner Zeit auch ein vorbildliches Verhalten gewesen ist, das aber, und das muss man auch hinzufügen, mit der damaligen Führung der Marine abgestimmt war. Und hierzu ist das klare Verständnis, dass die Wehrmacht als Institution schuldhaft in die Verbrechen des Nationalsozialismus verstrickt war. Deshalb müssen alle Ereignisse des Zweiten Weltkrieges immer auch in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Das schließt die Ereignisse um die Graf Spee ein.
Wer das 680-Seitenwerk von Hans-Joachim Karg in die Hand nimmt, findet darin nicht nur etliche Details über Langsdorffs Werdegang. Hinzu kommen ausführliche Einordnungen in die marinegeschichtliche Situation zwischen 1912 und 1939. Damit gibt die Biografie auch generell einen tiefen Einblick in die Zeit, damalige Denkweisen und Tendenzen zwischen Kaiserzeit, Weimarer Republik und Zweitem Weltkrieg im Umfeld der Marine.
Per Axel Kröske über Kapitän Hans Langsdorff, der wohl eher ein Gedenken verdient hätte als manche andere, nach denen bis heute Kasernen benannt sind. Das erwähnte Buch von Hans-Joachim Karg hat den Titel Kapitän zur See Hans Langsdorff, der letzte Kommandant des Panzerschiffs Admiral Graf Spee. Das Buch erscheint in den nächsten Tagen im Schöning Verlag. Seit Jahrzehnten gehört der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge fest zur deutschen Erinnerungskultur. Wenn auch nicht immer im besten Sinne. Denn über Jahre und Jahrzehnte war der Volksbund geprägt von fragwürdigen Mentalitäten und er war stramm nationalistisch orientiert. Aber auch Organisationen können lernfähig sein. Inzwischen hat sich die inhaltliche Ausrichtung verschoben. Zeit für einen genaueren Blick auf den Volksbund. Denn gegründet wurde er vor 100 Jahren, im Dezember 1919, also noch mit Blick auf die Toten des Ersten Weltkrieges. Später kamen die Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges dazu.
Joachim Koslowski ist Umbetter. Als Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge sucht er nach den Gebeinen von Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges ums Leben gekommen sind. Bei Grabungsarbeiten in Liezen, nördlich von Frankfurt-Oder, nahe der polnischen Grenze, ist er in 1 Meter Tiefe auf etwas Metallisches gestoßen.
Also das sieht doch aus wie ein Taschenmesser. Hervorragend.
Koslowski nimmt an, dass er auch bald auf Gebeine stößt.
Das ist erstmal schon mal der erste persönliche Fund zu einem Menschen. Ne? Die Richtung stimmt schon mal. Ne?
Der 47-Jährige ist in Deutschland mittlerweile der einzige Umbetter des Volksbundes. Koslowski birgt jedes Jahr rund 200 Leichen. Aber man geht davon aus, dass allein in Brandenburg noch mehr als 10.000 Kriegstote unter den ehemaligen Schlachtfeldern liegen.
Es gibt zigtausende Suchanfragen in jedem Jahr an den Volksbund. Und dabei geht es natürlich um Vermisstenschicksale. Und wenn wir halt Kriegstote finden, gefallene Soldaten finden mit Erkennungsmarken, dann haben wir auch natürlich auch eine sichere Identität. Und die Suche der Angehörigen hat dann ab diesem Punkt dann halt ein Ende.
Nach seiner Gründung vor 100 Jahren ging es dem Volksbund vor allem um das sogenannte Vermächtnis der mehr als 2 Millionen deutschen Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Der Berliner Historiker Bernd Ulrich hat im Auftrag des Volksbundes eine durchaus kritische Studie über die Organisation und deren Denkweise geschrieben.
Der Sinn des Kriegstodes lag darin, dass man die Niederlage nicht anerkennt, dass man daran festhält, dass man diesen Krieg eigentlich gewonnen hat, dass dieser Krieg eigentlich nur durch Verrat verloren gegangen ist, nämlich der Linken und der Juden, und dass dieser Krieg wiederholt werden muss und siegreich abgeschlossen werden muss.
Mit seinem revanchistischen Gedankengut lag der Volksbund in den 30er Jahren ganz auf der Linie des Nationalsozialismus. Im Februar 1934, ein Jahr nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, schrieb Siegfried Emmo Eulen, der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge:
Die deutsche Seele ist rein geblieben. Kämpfend ist sie in das Reich Adolf Hitlers eingegangen und kann heute frei und unbeschwert das Gedächtnis der für Volk und Vaterland Gefallenen feiern.
Als der Volkstrauertag 1935 von den Nationalsozialisten zum Heldengedenktag umbenannt wurde, erklärte der Volksbund, ein heiß ersehntes Ziel sei erreicht worden. Nach 1945 gab sich der Volksbund, wie so viele andere Organisationen, antinazistisch. So heißt es im Herbst 1945 in einem Brief an die US-Streitkräfte, man habe in den vergangenen 25 Jahren rein karitative Aufgaben auf dem Boden der christlichen Weltanschauung durchgeführt. Der Volksbund konnte, auch mit Unterstützung der unverdächtig erscheinenden Kirchen, schnell wieder Fuß fassen.
Nur, dass sie jetzt vor dem großen Problem standen, diesem ja rassistischen Vernichtungskrieg auch einen Sinn abzugewinnen. Und da haben sie sich dann eben sehr lange Zeit eher in eine Richtung bewegt, die ungut war. Sie haben dann eben alle zu Opfern erklärt.
Noch Anfang der 60er Jahre erklärt der damalige Präsident des Volksbundes, der Pfarrer Walter Trepte, bei der Feierstunde im Bundestag:
Niemals darf am Volkstrauertag verschwiegen werden, was der deutsche Soldat in den unerhörten Kämpfen und Leiden des Krieges an Opfermut und Pflichttreue, an kameradschaftlichem Eintreten für den anderen, an Bereitschaft zur letzten Hingabe bewiesen hat.
Ansonsten herrschte kollektives Schweigen über das, was da im Zweiten Weltkrieg geschehen war. Der Wahrheit wollte man nicht ins Gesicht sehen, sagt der Historiker Bernd Ulrich.
Sie dienten eben einem kriminellen Terrorregime und sie haben einen Eid geschworen auf einen Verbrecher. Das will einfach nicht in die Köpfe rein. Und warum man dann davon sprechen muss, dass man dafür Volk und Vaterland gedient hat und dass man in Treuen glaubt, sie wussten alle Bescheid. Zu 90% alle, mehr oder weniger, wenn sie nicht sogar selbst beteiligt waren oder es gesehen haben.
In der DDR wurde der Volksbund als vermeintlich revanchistische Organisation verboten. In der Bundesrepublik ist er als privater Verein im staatlichen Auftrag unter anderem zuständig für die Gestaltung des Volkstrauertages. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten übernimmt man zum Teil bis heute die alten Rituale. Das militärisch geprägte Gedenken am Volkstrauertag mit Fackeln und dem Lied vom guten Kameraden. Ein weiterer Schwerpunkt, die Pflege der Kriegsgräber im Ausland, wie in Eiselstein, dem größten Soldatenfriedhof in den Niederlanden. Er liegt nördlich von Venlo. 32.000 Kreuze, soweit das Auge reicht. 32.000 Kriegstote.
Das ist ein Friedhof, der sehr viele Opfergruppen hat.
Diane Tempel-Bornet ist Sprecherin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Hier liegen ja auch Lazaretttote und einfach Zivilisten, ne? Menschen, die nie ein Gewehr in der Hand hatten.
Und unter den 32.000 Toten befinden sich Männer, Frauen und Kinder aus dem Konzentrationslager Herzogenbusch. Sowie rund 5.000 SS-Angehörige, darunter nachweislich einige Kriegsverbrecher. Nicht nur in Eiselstein, auch in anderen Kriegsgräberstätten wie im norditalienischen Costermano liegen neben einfachen Soldaten auch Kriegsverbrecher. Roland Beermann, Geschäftsführer des Niedersächsischen Volksbundes, blickt kritisch zurück.
Der Volksbund hat immer gesagt, ein Soldatengrab ist unpolitisch. Einige haben dann gesagt, die hätten vor ihren Schöpfer schon gestanden und so weiter und so weiter.
Die Gräber der SS-Männer und der Kriegsverbrecher ziehen immer wieder Neonazis an. Bis heute halten die Diskussionen an, was man mit den Gräbern der Kriegsverbrecher machen soll. Ausgraben und umbetten? Oder historische Erläuterungen dazu, wer hier begraben liegt. Roland Beermann plädiert für die zweite Variante.
Die Erfahrung, die wir in Niedersachsen haben, ist die, sobald wir eine historische Dokumentation umfassend machen zu einer Kriegsgräberstätte, gehen Neonazis da nicht mehr hin.
Mittlerweile spielt die Bildungsarbeit mit jungen Menschen für den Volksbund eine immer wichtigere Rolle, sagt dessen Sprecherin Diane Tempel-Bornet.
Wir müssen eine Mahnung daraus ableiten. Es bringt ja nichts, die Kriegsgräberstätten zu pflegen, sondern was können wir da heute daraus lernen? Also es ist klar, die Angehörigen werden weniger, aber man versucht ja aus diesen Kriegsgräberstätten auch sowas wie Lernstätten oder Gedenkorte zu machen.
Der Volksbund hat lange gebraucht, um sich von seiner national-militärisch geprägten Tradition und seinem Blick allein auf die verstorbenen deutschen Soldaten zu verabschieden. Er hat einen besonderen Gedenktag für die Opfer des Holocaust zunächst abgelehnt, ebenso wie Denkmäler für Deserteure und auch die erste Wehrmachtsausstellung, die 1997 klar und provokativ die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg darstellte. Vielleicht war es für die leitenden Mitglieder erst möglich, offen über die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und deren Verschleierung nach 1945 zu diskutieren, nachdem nun die Generation der Weltkriegsteilnehmer weitgehend verstorben ist. Die Ausrichtung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat sich in seiner 100-jährigen Geschichte fundamental verändert. Seit den vergangenen 2-3 Jahrzehnten nimmt der Volksbund nicht nur die deutschen Soldaten, sondern alle Kriegstoten in den Blick und begreift sich als Friedensinitiative. Verena Efgen ist Bildungsreferentin des Volksbundes in Nordrhein-Westfalen.
Wir sehen es aktuell, wie gefährdet die Demokratie in unserem Land und in Europa ist. Überall sind nationalistische, populistische Kräfte am Werk. Und unser Ziel ist es, dem etwas entgegenzusetzen. Und wer an Europa zweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen, sollte Kriegsgräberstätten besuchen. Denn dort erkennt man, wohin das Gegeneinander von Menschen führt.
100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das war Michael Hollenbach über eine Organisation, die sich im Laufe ihrer Geschichte auf bemerkenswerte Weise gewandelt hat. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.